Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein. Ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen, sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach Shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.
Horch mal. Ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, in Zeiten von Corona sitzen wir weiterhin eifrig beieinander, natürlich mit ausreichender Distanz. Und wir können gleich wieder ein bisschen Werbung machen, weil die Menschen sitzen zu Hause, haben ein bisschen Homeoffice.
Weil du die Werbung sonst vergisst.
Erwischt. Aber ich hätte jetzt so schön eingeleitet, weil die Menschen ja jetzt nachdenken können darüber. Und zwar können sie darüber nachdenken, ob sie sich nicht mal eine neue Webseite gönnen sollten. Auch die kleinen Unternehmen natürlich.
Auch die großen.
Schwierig. Auch die großen Unternehmen könnten darüber nachdenken. Aber wir haben einen Werbepartner, der Tushu heißt. Und die machen eben hauptsächlich Weblösungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen. Die machen es wahrscheinlich auch für große Unternehmen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber wer über einen Relaunch nachdenken möchte, der sollte sich mal mit Tushu in Verbindung setzen, weil dort geht das Ganze zu einem Festpreis und wird von Profis in kürzester Zeit online umgesetzt. Also auf tushu.de klicken, T-O-U-J-U.de, oder guckt bei uns auf die Website von notbein.de und auf den Podcast Horcher mal. Auch dort ist der Link von tushu.de zu finden. Ja, aber über den Webseitenbau hinaus haben wir ein bisschen was zu besprechen noch in Sachen Kommunalpolitik.
Den Bau von Kommunalparlamenten.
Den Bau von Kommunalparlamenten. Ja, jetzt können wir erstmal vielleicht drauf gucken, wie sich Parteien nach der Kommunalwahl zerfleischen.
Deine Partei.
Meine Partei. Das ist die Nürnberger SPD, die scheinbar mit ihrer Niederlage noch nicht so ganz zur Hand kommt, die ja durchaus dramatisch war, wenn man das alles zusammenzählt.
Krachend.
19% verloren bei den Stadtratsmandaten und dann die knappe Niederlage von Thorsten Brehm. Und jetzt beginnt im Hintergrund, so entnehme ich zumindest den Nürnberger Nachrichten und dem Insider Andreas Franke, dem Leiter der Lokalredaktion, jetzt beginnt ein bisschen das Hauen und Stechen.
So in vollem Gange, würde ich sagen.
Woraus schöpfst du dein Wissen?
Naja, es gibt ja ein paar Genossinnen und Genossen, die aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen, ohne sich an die Öffentlichkeit zu wenden, und die landen dann irgendwie halt manchmal auch bei der Zeitung, bei den Journalisten. Und ich war früher auch mal Lokalchef, deswegen kriege ich so ein bisschen was noch mit. Beileibe nicht so intensiv wie mein Kollege Andreas Franke. Aber das Wenige, was ich mitbekomme, ist schon, dass eine große Unzufriedenheit herrscht. Das ist normal nach so einem Wahldesaster. Und dass natürlich, das ist menschlich, würde ich beinahe sagen, der Wunsch nach Veränderung, nach personeller jetzt mal so aufploppt. Und es hat ja witzige Züge angenommen, witzig aus der Außensicht, wahrscheinlich traurig aus der Innenperspektive der Nürnberger SPD. Die Jusos haben sozusagen sich wie soll man sagen, so eine Art Kommissarrolle ausgehandelt. Die sind jetzt irgendwie dabei als Beobachter, genau, dass die anderen keinen Quatsch machen. Also das sind schon bemerkenswerte Entwicklungen, die da innerhalb der SPD stattfinden. Und meine These, das wird am Ende natürlich auch zu neuen Köpfen führen.
Reden wir mal über Köpfe, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ja, es ist ja eigentlich richtig. Also Uli Mali sagt es natürlich. Der sagt, es war ja 1996 nicht anders. 1996 war damals die Niederlage von Peter Schönlein. Der Ludwig Scholz wurde zum OB gewählt. Und danach hat sich ja die SPD auch wieder neu aufgestellt und kam dann 2002 mit einem Oberbürgermeisterkandidaten Uli Mali wieder, der gegen Ludwig Scholz gewonnen hat.
Genau.
Ich glaube, darauf spielt dann Uli Mali an, indem er sagt, das ist doch ganz normal, dass sich jetzt die Partei hier wieder neu sortieren muss, dass jüngere Kräfte nach vorne müssen. Aber fangen wir mal mit seiner Person an. An ihm wird ja auch relativ viel Kritik geübt. Er hätte aufs falsche Pferd gesetzt. Mhm. Er hätte die SPD im Stich gelassen mit seiner Entscheidung. Würdest du das auch so sehen wollen?
Nein, das Erste halte ich für einen ausgemachten Blödsinn, dass Ulrich Mali die SPD im Stich gelassen hat. Ist ein Schmann. Er hat sich entschieden, und das ist seine ureigene Privatentscheidung, nicht wieder zu kandidieren. Punkt. Aller Ehren wert. Nach 18 Jahren OB darf er das. Er kann es sich offenbar auch leisten, muss man auch immer dazu sagen. Und das Zweite ist, er wird kritisiert. Ja, da finde ich nicht ganz zu Unrecht, weil ja offenbar, auch das drang ja erst so peu à peu nach außen, bereits 2014, also zum sehr frühen Zeitpunkt, als Mali wusste, dass er 2020 nicht mehr antreten wird, hat er sich wohl schon auf Thorsten Brehm festgelegt und, wie soll man sagen, blieb offenbar unbeirrbar bei diesem Kandidaten, obwohl viele jetzt, im Nachhinein ist man immer klüger, auch in der SPD, obwohl viele jetzt im Nachhinein sagen, Mensch, wir haben doch mit dem Christian Vogel einen Bürgermeister in unseren Reihen, der hat einen super Job gemacht, der wäre es gewesen. Und Markus Söder, ich sage das immer wieder gern, weil Söder auch immer wieder gern im sozusagen einfließen lässt. Markus Söder hätte vor Christian Vogel, und das gilt für die ganze CSU, deutlich mehr Angst gehabt als vor Thorsten Brehm, was noch nicht heißt, dass die Wahl mit Vogel gewonnen worden wäre. Aber ich glaube, es hätte einen anderen Verlauf genommen. Und auch da gilt, hinterher ist man immer klüger. Es wäre jetzt unfair, dem Brehm alles in die Schuhe zu schieben. Aber man muss sagen, der Mali hat diesen Kandidaten um jeden Preis gewollt. Und er ist ein sehr mächtiger, einflussreicher SPD-Politiker. Insofern, ja, richtig ist, ein Teil der Schuld, sagt Mali auch selbst, der ist bei ihm zu suchen, beim scheidenden OB von Nürnberg.
Es trifft ihn ja auch ziemlich, wie er zumindest in Interviews gesagt hat. Aber gleichzeitig muss man noch mal konstatieren, dass ob das die richtige Entscheidung gewesen wäre, Christian Vogel dann als sozusagen einen der ja Gesetzten, der ja lange Zeit in der Kommunalpolitik aktiven, der sehr viel als Frontmann auch zu sehen war, wäre ja vielleicht auch das falsche Signal gewesen, was Richtung Alter, was Richtung Frau, Weiblichkeit.
Kleiner Einspruch von mir. Wer weiß, ob Markus König OB-Kandidat geworden wäre, wenn die SPD, die war vorher dran, das waren die ersten, die ohne Not nominiert haben, wenn die SPD damals auf Vogel gesetzt hätte. Meine These, ich kann das nicht beweisen, werde es nie beweisen können, als These traue ich es mich trotzdem zu sagen. Meine These ist, dann wäre Michael Frieser von der CSU nominiert worden und wer weiß, wie dann dieser Wahlkampf ausgegangen wäre.
Jetzt sind wir so schön im Konjunktiv schon, da bleiben wir doch gleich noch dabei. Wie könnte es denn jetzt weitergehen bei der SPD? Also wir haben eine Fraktionschefin, Anja Prölz-Kammerer. Mhm. Sitzt die noch fest im Sattel?
Ich glaube, es sitzt keiner fest im Sattel, weder der SPD-Chef in Nürnberg noch die Fraktionsvorsitzende der SPD, wie auch. Der eine hat den Wahlkampf um den OB-Sitz verloren, knapp, aber er hat ihn verloren, schlicht und einfach. Die andere hat als Chefin der Stadtratsfraktion nach 6 Jahren Amtszeit ziemlich krachend verloren, 19% von der mit Abstand stärksten Fraktion zur einfach nur mehr zweitstärksten Kraft in Nürnberg. Ich glaube, dass beide zur Disposition stehen. Die SPD hat immer schon, und das ehrt die Partei auch, auf Frauen gesetzt. Deshalb wird es weiterhin eine Frau in der SPD-Spitze geben. Wer das sein könnte, jenseits von Anja Prölz-Kammerer, weiß ich nicht. Insofern kann es sein, dass sie es einfach deshalb bleibt. Wer von den SPD-Männern, von den Alpha-Tieren, welche Posten erhält, das wird auch spannend. Die SPD ist ja gerade mitten in Koalitionsgesprächen, genauer gesagt in Sondierungen mit der CSU. Die CSU sondiert mit der SPD, so muss man es richtig umsagen, und mit den Grünen. Und am Ende könnte ja durchaus herauskommen, das wäre nach der Arithmetik, die bisher praktiziert wurde, der übliche Weg, dass die SPD den zweiten Bürgermeister stellen darf. Und dann wird's interessant. Wahrscheinlich würde Christian Vogel zugreifen. Könnte nämlich sein, dass er just dieselben Aufgaben, die er jetzt hat, auch künftig wieder ausüben darf. Zuständig für SÖR, zuständig für die Feuerwehren, zuständig für den Tiergarten, weil ja die erste Bürgermeisterin, also die Vertreterin des Oberbürgermeisters Markus König, die CSU-Kulturpolitikerin und Referentin Julia Lehner werden soll. Insofern wird die wenig Interesse haben, sich um Feuerwehr und Tiergarten zu kümmern. Die hat einen klaren Fokus auf der Kulturpolitik. Also es könnte sein, dass Vogel zwar nominell auf der Visitenkarte eine kleine Änderung hat, vom ersten zum zweiten Bürgermeister, was in der Praxis herzlich wenig Folgen hätte, und dass er es bleibt. Also ob dann aber das Dreigestirn der SPD und das abschließend nochmal Preuß-Kammerer, Brehm und Vogel gleich bleibt, wage ich zu bezweifeln.
Und wir haben ja
einer wird schon gehen müssen.
Und im Hintergrund auch ein paar Jüngere. Also wir hatten ja hier im Podcast auch den Nasser Ahmed, der durchaus Ambitionen hat, vermute ich mal. Also der wird sicherlich
kluger sagen, Kopf.
Genau, also das wird auf jeden Fall spannend. Blicken wir mal in die Koalitionsverhandlungen, dann haben wir die Grünen mit dabei. Du hast jetzt schon mal die zwei Bürgermeisterposten vergeben.
Ja.
Dann bleiben ja keine mehr.
Da bleiben keine mehr. Was natürlich, ja, wie gesagt, immer nach der bisherigen Logik kann ich das ja nur bewerten. Ich sitze nicht dabei in diesen Sondierungen. Sie werden sich fallen lassen müssen, weil es wäre schon ungewöhnlich, wenn die drittstärkste Fraktion, das sind die Grünen, einen Bürgermeisterposten erhalten würde. Das könnte ich mir dann vorstellen, wenn die CSU auf einen verzichtet. Die könnten jetzt auch sagen, wir stellen den OB, die SPD stellt einen Bürgermeister und den anderen die Grünen. Da, glaube ich, ist die Bereitschaft der CSU nahe Null. Werden sie nicht tun. Warum sollten sie auch? Was dann passieren wird als logische Folge, es geht immer, auch wenn das jeder leugnet, es geht immer um Posten und um Einfluss. Die logische Folge ist, dass die Grünen mindestens einen Referenten mehr erhalten. Das heißt, nicht sofort, das geht nicht. Referenten sind in Nürnberg eher langfristige Angelegenheiten, die, ich sage das auch immer wieder gern, dooferweise just vor der Wahl für 6 Jahre bestimmt werden. Also erst in knapp 6 Jahren ist es soweit, aber da könnten die Grünen sich jetzt ein starkes Referat sichern. Es geht auch Harry Mitte Riedl, der Amtszeit Harry Riedl. In drei Jahren wird ein super starkes Referat, der Superreferent Harry Riedl.
Gibt es die CSU aus der Hand?
Wahrscheinlich nein. Wenn es die CSU nicht aus der Hand gibt, dann müssen sie den Grünen schon was anderes bieten. Also momentan besetzt von der SPD ist Soziales. Das übernimmt die bisherige persönliche Mitarbeiterin von OB Ulrich Mali, vom scheidenden OB Mali. Die folgt dem jetzigen Sozialreferenten Preuß. Dann haben wir ein Baureferat, das nominell auf dem SPD-Ticket vergeben wird, aber durch den parteilosen Baureferenten Daniel Ulrich eigentlich ganz gut besetzt ist. Wir haben die Kulturreferentin. Wir haben eine spannende Diskussion um den Schulreferenten. Auch das könnte theoretisch Verfügungsmasse sein, das darf man auch nicht kleinreden. Es ist ja noch ein Hauen und Stechen innerhalb der CSU. Der Stimmenkönig, Clemens Gsell, ist offenkundig nicht so ohne weiteres bereit,
ja auch hier
Julia Lehner den Posten zu überlassen.
Auch hier im Bürgermeister deutlich gemacht, dass er durchaus sich alles Mögliche vorstellen kann. Mhm. Und das scheint auch für die CSU keine leichte Aufgabe zu sein, jetzt hier die Bausteinchen so zueinander zu fügen, dass es da nicht auch noch zum kleinen oder mittelgroßen Knall kommt.
Und da wird jetzt von Corona sozusagen überdeckt, munter hinter den Kulissen verhandelt. Und am Ende, da bin ich mir ganz, ganz sicher, werden die Grünen ein durchaus gewichtiges zweites Referat in dieser Stadt erhalten.
Wir können es in Ruhe abwarten. Corona hast du gerade als Stichwort gesagt. Ja, ich glaube, die ganze Kommunalpolitik leidet ja da auch ein bisschen darunter. Wir haben gestern in Bad Windsheim, das war die letzte Sitzung, die immer wieder verschoben wurde, letzte Stadtratssitzung des alten Gremiums. Da durften dann noch 8 Stadträte von 24 kommen, um nämlich den Haushalt zu beschließen. Das war halt notwendig, um bestimmte Vergaben von Baumaßnahmen überhaupt möglich zu machen.
Und 8 wegen des Mindestabstandes, also quasi eine Notbesetzung, ein Notstadtrat.
Es ist ganz, also man lernt dann immer wieder so auch in Kommunalrecht was dazu. Es ist nämlich alles geregelt, und zwar ist eigentlich geregelt bei uns vom Bayerischen Innenministerium, dass solche Sitzungen einerseits immer öffentlich stattfinden müssen und sie müssen als Sitzung stattfinden. Also es, dieses Instrument eines sogenannten Umlaufbeschlusses, also wo du ein Stück Papier nimmst und da steht der Beschluss drauf und du kannst den ankreuzen und faxst den dann zurück oder faxen, keine Ahnung, PDF, zurückmailen, wie auch immer. Das ist nicht zulässig. Mhm. Das Einzige, was wir machen durften, wir konnten einen Ferienausschuss gründen.
Ah,
der darf maximal 6 Wochen im Jahr im Einsatz sein. Mhm. Der ist jetzt bei uns offiziell bis Ende April im Einsatz, also auch Ende der Legislaturperiode. Und dieser Ferienausschuss besteht dann, das kannst du festlegen, 8 oder 12 Mitglieder. Und wir haben es auf 8 beschränkt. Und diese 8 trafen sich dann gestern Abend, um den Haushalt zu beschließen.
Eigentlich ja die Königsentscheidung des Stadtrats.
Genau, die Reden, die zum Teil 20 bis 30 Minuten dann des jeweiligen Fraktionsvorsitzenden in Anspruch nehmen, wo die einen sich selber auf die Schulter klopfen, die anderen den Finger in die Wunde legen.
Gab es die Reden?
Wurde auf Wunsch des noch amtierenden Bürgermeisters deutlich eingekürzt. Okay. Also man sollte nicht länger wie 5 Minuten reden, haben sich auch alle daran gehalten.
Es gab viele Städte, die haben die Reden gar nicht mehr zugelassen. Die konnten sozusagen noch eingesehen und gelesen werden, aber aus Effizienzgründen in Corona-Zeiten haben die es ganz bleiben lassen.
Das war auch ein Vorschlag, dass man sagt, ihr könnt ja sozusagen 18 Seiten abgeben, wir heften das dann ans Protokoll an, aber das wollte sich dann doch keiner nehmen lassen, zumindest ein paar Worte zu sagen. Ich fand es insofern ein bisschen bedauerlich, auch weil natürlich das jetzt für einen Bürgermeister, der auch abtritt, das war seine letzte offizielle Stadtratssitzung. Das ist dann auch irgendwie, du sitzt da dort und denkst dir, egal ob der das jetzt verdient hat, abgewählt zu werden oder nicht, aber das ist natürlich kein schöner Abgang und man kann sich da auch nicht entsprechend eigentlich von den Kolleginnen und Kollegen verabschieden und man hat ja doch 6 Jahre.
Klar, ist eine Überleitung zu Uli Mali, der ja einen Abschied hat, wie er ihn sich nie hat erträumen lassen. Also er sagt ja so, naja, wer weiß, vielleicht ist es ganz gut so, keine flammenden Lobesreden auf mich. Ganz ehrlich, und das meine ich jetzt wirklich so, lieber Ulrich Mali, die hätten das schon ganz gern gehört und ich kann es auch verstehen, ehrlich gesagt, dass man am Ende seiner Amtszeit auch mal gern gelobt wird. Es gab ja durchaus Gründe und es gibt Gründe, diesen Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg nach 18 Jahren auch zu loben. Das entfällt im Grunde wegen Corona komplett. Also genau. Mali wird als Krisenstabsmanager mehr oder weniger klammheimlich Ende April das Rathaus verlassen. Er hat ein großes Abschiedsfest geplant im Z-Bau.
Am 23. April, glaube ich, also Ende April.
Genau, 23. Ja. 24. Ja. Und das wurde schon logischerweise abgesagt. Es wäre am Freitag nach dem Ende der Osterferien gewesen. Das wird nicht möglich sein. Da wären wahrscheinlich bis zu 1000 Leute gekommen in den Z-Bau. Geht alles nicht und ja, er geht sozusagen heimlich, still und leise aus dem Rathaus und es ist ein Abschied, den man ehrlich gesagt auch niemanden wünscht. Markus König wird heimlich, still und leise ins Rathaus gehen am 2. Mai. Da ist es sicherlich weniger tragisch, weil für jemand, der neu reinkommt, der ist vielleicht sogar ganz froh, dass er am Anfang mal einigermaßen unbeobachtet agieren kann. Man kann ihn ja gar nicht beobachten. Der Abstand, das Abstandsgebot, was dann vielleicht in weniger harscher Form irgendwie immer noch gelten wird, wird ihm einen eher sanften Einstieg ermöglichen.
Das ist richtig, aber auch die Frage ist, was ist mit den konstituierenden Sitzungen? Also du musst ja diesen Stadtrat irgendwann mal installieren. Kannst du eigentlich, so wie es im Moment ausschaut, auch nicht damit rechnen, dass das Anfang Mai stattfinden wird? Ja. Also bleibt auf jeden Fall auch spannend. Ein Thema, das bei uns jetzt auch in Bad Windsheim, und es spielt in jeder Kommune jetzt zukünftig eine Rolle, war natürlich, du hast zwar einen Haushalt beschlossen, und unisono haben wir alle gesagt, du kannst ihn auch gleich wieder in die Tonne treten.
Das ist jetzt schon Makulatur, also jeder Haushaltsbeschluss, weil ja die Finanzen aller Kommunen, aller Länder und des Bundes und der Europäischen Union und wie groß man immer global denken mag, durch Corona komplett über den Haufen geworfen werden. Also es ist, geht künftig nicht mehr um Küraufgaben, es geht darum, aus den Pflichtaufgaben die wichtigsten herauszufinden und die umzusetzen. Nicht mehr und nicht weniger wird das Schicksal jeder Kommune Deutschlands sein.
Also auch der Chef des Deutschen Städtetags hat ja jetzt, glaube ich, auch schon einen Notruf gestattet, hat gesagt, eigentlich müssen die Kommunen auch unter einen Rettungsschirm. Da hat er sicherlich nicht Unrecht. Die Frage wird nur sein, woher, also jetzt so langsam, glaube ich, wird auch klar, woher soll das Geld kommen? Wir haben einen Krisenmanager par excellence, Markus Söder, sagst du zumindest, der das Füllhorn immer weiter aufmacht. Immer nur ein wenig im Vorauseilen.
Irgendwann ist es leer.
Vorauseilender Gehorsam, weil das ist, ich finde schon schräg, wie man jetzt versucht, sich so ein bisschen gegenseitig zu übertreffen. Jetzt 500 Euro für die Pflegeberufe. Ja. Man weiß aber nicht, ob jetzt die Putzfrauen, also die Reinigungskräfte mit dabei sind, wie das mit den Teilzeitkräften ist. Also manches wirkt auch ein bisschen unüberlegt. Der Bundesfinanzminister wollte 1500 steuerfrei und das dann für national. Also manchmal fragt man sich
so ein Wettlauf der Gaben. Bereiter. Also und da ist Söder natürlich ganz vorne und ich lobe ihn wirklich für sein Krisenmanagement, für die Attitüde, immer der Erste sein zu müssen, in jedem zweiten Satz sagen zu müssen, dass Bayern die Ersten und die Besten sind. Dafür lobe ich ihn nicht. Das finde ich ehrlich gesagt kleinkariert. Wenn er schon nicht Bundeskanzler werden will, was er ständig bekräftigt, dann hat er es auch gar nicht nötig, solche Dinger immer rauszuhauen. Der macht einen guten Job. Und er ist auch im öffentlichen Auftritt, finde ich, deutlich gewachsen, hat an Statur gewonnen, aber die letzte Kritik, die ich sozusagen im Moment an ihm übe, er muss mal aufhören, sich ständig über den Schellen König zu loben. Also das finde ich sehr unangemessen. Andere machen auch einen guten Job.
Genau. Ich bin ganz überrascht, von der kritischen Worte zu hören. Ja. Weil er durfte ja bei uns auch in einem Interview in den Nürnberger Nachrichten, das ihr geführt habt mit ihm, durfte er sich nochmal sehr darüber freuen, dass in Nürnberg der OB-Sessel gewonnen wurde. Das hat er dann auch nochmal ausgiebig getan. Wir kamen ein bisschen zu kurz. Jetzt muss natürlich ich da auch noch ein bisschen als SPDler was dazu sagen. Regensburg verloren, also ja, knapp, aber verloren. Dann, wir haben unsere fränkische Linie ja trotzdem immer noch Forchheim, wir haben schon mal durchgegeben.
Ich habe es gelernt, die Regnitz-Linie.
Ah, die Regnitz-Linie heißt das, okay.
Die steht, also das ist, wenn ich es nicht, also ich bin,
Bamberg.
War schwach in Heimat und Sachkunde, hieß es damals in der Klasse 1 bis 4, aber da ging es um die Flüsse. Die Rednitz und die Pegnitz fließen in die Regnitz. Die Regnitz fließt irgendwo bei Bamberg in den Main. Stark vereinfacht. Geografielehrer mögen schweigen.
Ich hoffe, es stimmt.
Wenn das so wäre, wie ich jetzt behaupte, dann würde entlang der Regnitz eine Achse sich auftun, die dann bis nach Schwabach führt. Wenn das stimmt, wahrscheinlich ist es grundfalsch. Weil die fließt auf jeden Fall an Nürnberg vorbei.
Hört sich ja auf jeden Fall.
Hört sich doch super an. Genau. Ich wurde nämlich ohnehin belehrt von einem Leser, der mich angerufen hat, ein sehr, sehr netter Mann, der gesagt hat, vergessen Sie mir Weißenburg nicht, auch da hat die SPD gewonnen. Also er hätte sozusagen gern die Fortsetzung dieser Linie. Da fällt mir dann kein Fluss mehr ein, außer der Altmühl, die da in der Nähe verläuft. Die Fortsetzung der SPD-Linie geht natürlich bis nach Weißenburg. Wenn man da ist, dann ist man in Ingolstadt.
Ingolstadt, genau. Und dann rüber, da haben wir, sind wir schon in der Donau so langsam.
Regensburg.
Und dann, Regensburg. Genau. Und dann müssen wir über die Isar irgendwie München. Nach München. Und dann haben wir eigentlich das Bayernland rot eingefärbt. Natürlich nur Wunschdenken der SPD, ganz klar. Aber du hast ja auch schon gesagt gehabt, dass die CSU ja insgesamt durchaus 5% verloren hat. Aber jetzt kann sich die CSU bei einer landesweiten Umfrage wieder stolz auf die Brust klopfen. 44% würden im Moment die CSU wählen.
Starker Wert, also gab es schon lange nicht mehr in Bayern, muss man auch sagen. Hat natürlich auch was, und darf man nicht kleinreden, mit der CSU und ihrer Performance zu tun, aber hat sicherlich viel mit Corona zu tun. Und dem Eindruck, den eine Staatspartei, wenn man das so sagen darf, ich weiß, der Begriff ist irreführend, aber die CSU ist halt nun mal die Partei, die viele automatisch mit dem Staat hier in Bayern zumindest verbinden. Ist ja nicht ganz zu Unrecht, diese Verbindung. Da haben die natürlich ganz gute Karten momentan.
Zeigt sich ja auch in der Bundesregierung, also die Werte die der Union steigen auf ungeahnte Zahlen sozusagen. Ja. Das heißt auch, das, was Angela Merkel macht mit ihrem Team, also das muss man durchaus ja sagen, ist jetzt egal, von ob das jetzt
auch der SPD ist dabei,
der Bundesfinanzminister ist oder Hubertus Heil als Arbeitsminister, aber wirklich auch Altmaier, der sich redlich bemüht, aber auch Angela Merkel steigt in der Gunst der Bürger wieder.
Und ich meine, das ist für die Angela Merkel ganz interessant, die wird dann ja vielleicht einen anderen Abschied als Ulrich Mali kriegen. Man hat ja auch schon gemunkelt, mein Gott, man jagt sie sozusagen aus dem Kanzleramt, ich übertreibe jetzt mal. Aber nein, das wird nicht so sein. Jetzt kriegt sie wieder Aufwind und man darf gespannt sein, wie ihre Amtszeit wirklich endet. Und man kann auch sagen, Aussitzen lohnt für die jetzige Große Koalition. Was haben wir vor einem halben Jahr, vor einem Jahr hier noch uns ausgelassen über dieses schwache Gebilde? Zack, jetzt im Moment in Zeiten der Krise, kein Mensch schimpft über die GroKo in Berlin. Die machen nach Ansicht vieler, nach Ansicht einer Mehrheit einen guten Job. Und die nächsten Bundestagswahlen können sowohl die SPDler als auch die Unionsvertreter mit deutlich mehr Gelassenheit angehen. Dass die Grünen wirklich jetzt ihnen komplettes Wasser abgraben, Stand heute, ist nicht zu erwarten. Die AfD, Stand heute, wird verlieren. Also völlig andere Konstellation jetzt als vor einem halben Jahr.
Können wir auch wieder weiter in die Zukunft blicken und im Konjunktiv reden, weil, aber was kann jetzt noch alles kommen? Also wenn man sich jetzt mal anguckt, die Pakete, die geschnürt sind, die ein Wahnsinnsgeld kosten, auf europäischer Ebene steht uns auch noch einiges bevor. Also ob die jetzt Corona-Bonds kommen in der Form oder nicht, aber auf jeden Fall, wenn Europa gerettet werden soll, muss da auch Geld reingepumpt werden. Die Kommunen stehen sozusagen vor dem Kollaps, die Unternehmen stehen vor dem Kollaps. Könnte es nicht sein, dass, wenn diese Corona-Krise vorbei ist, also das heißt, wir gehen wieder alle ganz normal raus, dass dann erst die Probleme so über die Menschen erstmal hinwegschwappen, dass die sagen, dieses Land ist überhaupt nicht mehr zu retten?
Das könnte so sein, wobei da ich, das ist vielleicht falsch, so wie ich den Virologen vertraue, vertraue ich den Ökonomen. Und die Wirtschaftswissenschaftler sagen ja momentan, nein, dieses Szenario, das du beschrieben hast, wird nicht eintreten, weil dieses Rutschen in die Krise extrem schnell geht und massive Folgen zunächst mal haben wird, Massenarbeitslosigkeit und so weiter, aber das Rausgehen aus der Krise auch extrem schnell gehen wird, weil es ja im Grunde nur eine Unterbrechung unseres Lebens ist. Es ist sozusagen keine Existenzen, die sich verändert haben. Wir sind sofort wieder, ich vereinfache ganz, ganz stark, kaufbereit, haben Geld, das wir jetzt gerade wahlweise nicht haben, weil wir in Kurzarbeit gehen müssen oder weil wir es nicht ausgeben können, griffbereit und investieren dann, haben Konsumlaune ohne Ende und alles wird relativ rasch wieder hochgehen. Fahren. Das ist die Ansicht nicht weniger Ökonomen. Wenn das so käme, hätten wir zweifelsohne ein Krisenjahr, was den privaten Konsum und die Lage der Wirtschaft hier anbelangt. Aber ich glaube, es könnte sich die, ich sag's mal, normale Wirtschaft schneller erholen als das Gemeinwesen Bund, Land, Kommunen. Da wird es garantiert länger dauern, weil die Ausgaben, die man jetzt einfach macht, die kann man nicht innerhalb weniger Jahre kompensieren. Da muss man, glaube ich, eher in Jahrzehnten denken.
Da bin ich jetzt mal eher der Pessimist oder ich versuche es mal.
Ja, also das ist auch nicht meine Haltung, also ja, ich glaube das nur wieder. Also
aber wenn man sich mal überlegt, du hast gerade das Thema Kurzarbeit oder Jobverlust, ja. Da habe ich keine Konsumlaune erstmal, da werde ich
klar.
Mein Geld beieinander
zahlen. So ist es ja. Existenzangst haben da viele. Ja.
Genau.
Und dann mich wundert darum, die Gelassenheit auch. Also.
Jetzt nehmen wir mal an, du kannst deine Miete im Moment nicht bezahlen. Ja, dann ist ein probates Mittel zu sagen, dank eines Gesetzes kann ich jetzt mal bei meinem Vermieter hingehen und sagen, ich muss mal für 2-3 Monate aussetzen. Aber ich muss ja die Miete nachbezahlen. Genau. Genauso ist es ja für irgendeinen Ladenbesitzer. Also nehmen wir mal einen ganz normalen, kleinen Souvenirladen, eigentlich vollkommen egal. Er kann Miete, jetzt kann er Soforthilfe bekommen, rettet ihn vielleicht über 3-4 Wochen, aber er hat Miete zu bezahlen, seine Waren musste er bezahlen oder muss neu bestellen. Und ich weiß nicht, ob die Menschen danach dann losmarschieren und sagen, jetzt kaufe ich erstmal auch diese Dinge, die vielleicht jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig sind. Ich glaube auch nicht, dass sie sofort Autos wie blöd bestellen
werden. Ja, das glaube ich auch nicht. Wobei ja die Autos, ich sage jetzt mal auch wieder, ist stark vereinfacht. Ich verstehe von Wirtschaft fast null. Die Autos.
Das Schöne ich auch nicht. Da können wir uns endlich.
Da können wir endlich auf Augenhöhe reden. Zwei Ahnungslose reden. Genau. Fakt ist ja, dass die Autos schon längst bestellt sind, momentan ja gar nicht produziert werden können. Also wenn man jetzt das Hochfahren der Autos in der Industrie vor Augen hat, das irgendwann mal passieren muss, sonst kann man ja wirklich zusperren hier im Lande und die Lichter gehen aus, dann haben die zunächst mal zu tun und dann ist die Kunst quasi neue Bestellungen zu akquirieren. Aber ich glaube ja, dass man langsam, und das glaube ich wirklich, wieder anfangen sollte mit dem Hochfahren. Also ich wundere mich über die Gelassenheit, ist das grundfalsche Wort, weil kein Politiker den Eindruck erweckt, gelassen zu sein. Aber ich wundere mich, mit welchem Kalkül man die Wirtschaft so unten lässt wie jetzt. Bei allem Verständnis für die Corona-Gefahren, die ich wirklich nicht negieren will, die darf man auch nicht negieren, das ist eine Pandemie, wünsche ich mir schon, dass man Teile der Wirtschaft wieder hochfährt. Die Österreicher tun es jetzt ja, da wird das Geschäftsleben wieder ganz, ganz leise.
Aber es ist wirklich leise
hochgefahren.
Sie waren ja drei Wochen länger schon.
Und sie waren länger.
Also mich wundert eigentlich eher in Österreich, dass es, also wie behutsam das jetzt beginnt. Also ab nächste Woche, glaube ich, die kleinen Läden bis 400 Quadratmeter oder so. Aber auch zum Beispiel jetzt Hotellerie, Tourismus, wo die sagen, also bis Mitte Mai überlegen sie erstmal, dass sie langsam die ersten Hotels und Restaurants wieder aufmachen. Also
das ist schon, also man wird dieses Jahr noch lange in Erinnerung behalten als ein Jahr, in dem alles anders lief. Ich spreche jetzt mal als Familienvater. Ja, mein Gott, wenn die Schule wirklich länger zubleibt, da bin ich einer von Millionen. Das ist ein Riesenproblem. Es reicht mal so langsam. Also Tagesstruktur ist enorm wichtig für Kinder und für Eltern. und die gibt's gerade nicht. Ne? Also da kann ich nur, ich wünsche mir ganz dringend, dass man die Struktur wieder in den Alltag der Menschen langsam hineinbringt, ob die jetzt jung oder alt sind. Und ich weiß, dass das vermessen ist, weil man dann gleich wieder Gefahr läuft zu sagen, oh, man wendet sich gegen den Erhalt von Menschenleben. Nein, das tue ich nicht. Also ich glaube sehr wohl, dass man über Konstellationen nachdenken muss, ältere Menschen ganz bewusst zu schützen, also dort sozusagen eine isolationsähnliche Szenerie weiter aufrechtzuerhalten, aber zum Beispiel Jüngere, denen jetzt das Coronavirus selber, wenn sie es denn in sich ausbrüten, nicht so schadet, wieder etwas schneller zu vergemeinschaften, weil diese Isolation jetzt, diese soziale Distanz, also ich kann nur von mir ausgehen, ich stoße so langsam an meine Grenzen und würde mir echt mal freuen, ich mache das beileibe nicht jeden Abend, aber ich würde mir mal freuen, bitte einfach ein Glas Bier mit irgendeinem Menschen zu trinken.
Du hast ja deine Frau zumindest.
Ja, ja, genau.
Immerhin noch zu zweit, auch wir zu zweit zu Hause, wir sagen also, ja, also wobei wir hatten letzte Woche unser erstes virtuelles Bier trinken mit dem Arbeitskollegen Kurt Heidingsfelder und seiner Frau, die ja auch
spannend
ist, und Freunden bei uns aus Bad Windsheim, wo wiederum die zu, an dem Abend getrennt waren, weil mit der einen Mutter gesundheitlich was nicht in Ordnung war. Es war aber reiner Zufall. Wir haben uns da zusammengerufen auf dem Handy, total schräg, also wirklich wie dann vier Pärchen sozusagen in jeweils mit einem kleinen Minifenster und ihre Bierflasche in der Hand.
Wie man sich was war schneller leer, der Akku oder das Bier?
Jetzt, wahrscheinlich schimpft man mich dann später als Trinker. Ich muss aber sagen, ich habe auch vorher noch ein bisschen Sport getrieben. Ich konnte, bis der Akku leer war, immerhin 3 Bier trinken.
Ja, Respekt.
Also war absolut okay. Wir waren über 1,5 Stunden, hat das Ganze gedauert. Am Anfang denken wir, es ist echt komisch. Aber es entspannen sich doch dann wirklich so die Gespräche, wie am Wirtshaustisch auch. Aber die Gesprächsdisziplin, das muss man natürlich schon immer noch üben.
Das ist schwierig in Webkonferenzen, geht mir auch so. Aber was du erzählst, hat Günther Beckstein, Ministerpräsident AD, in einem Gastbeitrag für unsere Zeitung auch beschrieben. Seine Frau Marga Beckstein, begnadete Schafkopferin, hat ein Kaffeekränzchen, hat er sich nicht nehmen lassen, ihre Kaffeekränzchen, eines davon zumindest virtuell ins Leben zu rufen, genau wie du es beschreibst, mit Skype oder was auch immer und Kaffee und Kuchen, und dann wurden halt andere Damen hinzugeschaltet und es funktioniert. Also ich finde diese Kreativität, die momentan entsteht, die finde ich schon schön. Also ich ertappe mich selber auch dabei, kreativ zu werden. Die Staatsregierung und die Polizeibeamten mögen wegkehren, indem ich illegal irgendwo dann doch ein Loch finde, in dem ich Fußball spielen kann mit meinem 5- und 7-Jährigen. Okay. Man muss ja irgendwas tun. Also ich finde, das ist gerade ein ganz spannender Prozess. Am Anfang, ja, muss so sein. Jeder hat sich sozusagen gebeugt und jetzt wird das anarchische Element im Menschen bricht so langsam ein bisschen raus. Das finde ich ganz charmant.
Genau, ist doch gar nicht verkehrt. Ja. Und was wir jetzt auch feststellen können, obwohl wir eigentlich in dem Podcast eigentlich über Corona gar nicht reden wollten,
es sind dann doch wieder
genau. Weil es genau so ist, dass die Kommunalpolitik, da ist man jetzt im Moment eigentlich ziemlich durch. Man weiß auch nicht so recht wirklich, wie es weitergeht.
Genau, Matthias ist erst beim zweiten Bier, also kann ich
bestätigen. Ja, genau. Das ist auch noch ein interessantes Thema, fand ich. Es ist ja wirklich so, dass behauptet wird, dass diese Ausgangsbeschränkungen und Homeoffice dazu führen, dass der Alkoholkonsum steigt, und zwar deutlich.
Und, der heimische Alkoholkonsum.
Der heimische, ja, natürlich.
Mag natürlich sein, klar.
Und es gibt wirklich Menschen, die sagen, ja, das stimmt schon. Ich denke mir jetzt so manchmal nachmittags um 3 schon, kann ich mir jetzt eigentlich schon ein Bier aufmachen? Sieht ja eh keiner.
Sieht ja eh keiner, genau. Und ich kann dazu auch was beisteuern. Selbst der außerhäusige Alkoholkonsum ist möglich. Aha. Ich habe am vergangenen Sonntag purer Solidarität beim Griechen des Sportvereins, dem ich angehöre, Mittagessen für die Familie geholt, für die Kinder und für meine Frau und für mich. Und natürlich kam dann sozusagen am Tresen, wo das Essen ausgegeben wurde, die Frage Uso. Und dann habe diesen Uso sehr genossen und habe zumindest mit dem griechischen Gastwirt, der einzige Mensch, mit dem ich außerhalb von Arbeit und Familie mal ein paar Worte wechseln durfte.
Sehr schön. Also wir hatten am Sonntag, das fand ich auch sehr angenehm, in Bad Windsheim haben die Eisdielen aufgemacht. Mhm. Wirklich mit, die haben schön ihre Abstandsflächen markiert und so. Und es waren riesige Schlangen. Ja. Also man merkt schon, die Leute wollen dann mal ein bisschen nach außen. Und man hält Abstand, klar, man geht sicher aus dem Weg und spricht im weiten Abstand miteinander, aber es tut schon ein bisschen gut.
Ich bin kurz davor, in den Tiergarten illegal hineinzuklettern, weil ich da nicht allzu weit davon entfernt wohne und das Brüllen der Löwen und anderer Tiere hören kann, aber halt nur von außerhalb der Gehege. Und
die schreien nach
Zuschauern. Die wollen nach Publikum. Gästen, und ich denke mir immer, die Kinder wollen Tiere, die Tiere wollen Publikum. Wann in Gottes Namen macht ihr wieder auf?
Das ist einerseits ein Appell, aber natürlich jetzt auch hier Ankündigung einer Straftat. Der Podcast entwickelt sich jetzt auch noch zum anarchistischen Podcast.
Es wird der Test, ob wir gehört werden. Wenn ja, werde ich beobachtet und bei meinem nächsten illegalen Fußballspiel von Berittener Polizei, von Söders Reiter, wie sagt man da, Härten aufgehalten, Reiterstaffel, genau.
Den Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten und seinen Söhnen. Und dann werden wir sehen, ob deine Liebe zu Markus Söder dann irgendwas nutzt, weil dann musst du Markus anrufen und sagen, Markus, rette mich aus den Fängen der Reiterstaffel.
Mein Glück ist, ich habe ja 6 Söhne und wenn wirklich alle mal da wären, könnte jeder in eine andere Richtung laufen. Die Reiterstaffel wäre verzweifelt.
Mit diesem wunderschönen Bild vor Augen verabschieden wir uns für diese Woche. Wir werden nächste Woche auch wieder, haben wir einen
Osterurlaub? Ohne mich, ich bin ja im Osterurlaub.
Im Osterurlaub, also du arbeitest von zu Hause sozusagen.
Ich bin, andere sagen Homeoffice dazu. Oder neuerdings, ich bin mobiles Arbeiten.
Mobiles Arbeiten, okay. Also wir werden sehen, ob es nächste Woche ein Podcast, wir machen das alles ganz spontan, aber wir haben einen Gast Ende April. Wir werden auf jeden Fall wieder einen, wir wollen uns ja wieder Gäste einladen, vielleicht dann auch etwas mehr auf Distanz, aber Stefan Doll wird kommen.
DGB-Chef und spricht über Solidarität vor dem 1. Mai. Das wird ein spannendes Thema und ich darf jetzt schon allen Zuhörern und Zuhörerinnen versprechen, Stefan Doll hat auch eine klare Haltung zur Kommunalpolitik. Da dürfen wir uns auf Klartext eines Gewerkschafters freuen. Ich bin dann der muss ja in der SPD sein als Gewerkschafter, allein unter Roten, aber ich werde diesen Podcast irgendwie unterstehen.
Hast du bislang immer gut überstanden. Und es ist ja eigentlich die 1. Mai-Veranstaltung dann, ne? Weil 1. Mai fällt aus und Stefan Doll kommt am 29. April zu uns. Also ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, wird sicherlich interessante Gespräch. Ein interessantes Gespräch, jetzt gab es noch irgendwie raus zum Ende.
Das ist das Bier, Matthias.
Ja, dann euch eine gute Woche. Prost. Lasst es euch gut gehen.
Bis dahin. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.